ARD Sounds.
Wenn ich einen Absprung gut erwischt, wenn ich merke, das ist ein guter Sprung, dann kommt es schon dem Gefühl des Fliegens sehr, sehr nah. Ich hatte vor 2 Jahren eine Gottesbegegnung. Er hat wirklich mein Leben total auf den Kopf gestellt. Ich gebe meinen Körper, ich gebe meine Seele, ich gebe meinen Kopf, ich gebe alles in diesen Sport. Und ich war die einzige Europäerin im olympischen Finale und ich bin im Minus rausgelaufen. Das darf einfach nicht sein.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
15 Meter in die Luft fliegen, um sich dann dabei immer wieder um sich selbst zu drehen. Und dann landet man sanft auf den Skiern. Das klingt nach einem sportlichen Wunder oder nach der Skiakrobatin Emma Weiß. Wie schafft man es, so mutig zu sein? Welche Rolle spielen Glauben und Kloster bei ihr als Ausgleich zum Sport? Und wie fühlt es sich an, eine Ein-Frau-Nationalmannschaft zu sein? Ich habe Emma in ihrer Heimat im beschaulichen Albstadt besucht und wir haben über all das gesprochen. Mein Name ist Freddy Schürheck. Euch jetzt viel Spaß bei dieser neuen Folge. Und wenn sie euch gefällt, dann lasst gerne ein Abo da oder eine Bewertung. Oder teilt sie.
Hallo, liebe Emma.
Hi, Freddy.
Es ist so süß, weil du gerade tatsächlich so ein paar Fragen hattest rund um Podcasts und so. Der wievielte Podcast ist es, den du jetzt aufzeichnest? Weil ich habe schon Podcasts von dir gehört.
So der 4. oder so?
Ja, dann bist du doch fast Profi.
Ja, aber normalerweise hier, du hast ja hier alles dabei.
Ja, wir sind bei dir zu Hause. Das ist wahrscheinlich auch die große Umstellung, ne? Dass wir nicht in einem Studio sind, sondern, ihr wisst das ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir besuchen ja immer unsere Sportlerinnen, die wir kennenlernen, bei ihnen zu Hause oder da, wo sie sich heimisch fühlen. Wir sind jetzt eben bei dir in deiner Heimatstadt und sitzen in eurer Wohnung zwischen Küche und Balkon und über, das finde ich ist das Besondere, über einer Ballettschule.
Ja, das stimmt. Hier bin ich aufgewachsen.
Ja. Da unten ist die Ballettschule von deinem Papa und der trainiert gerade fleißig.
Genau, der hat gerade die Kleinen. Ich gehe dann nachher auch noch ins Ballett. Und total komfortabel natürlich, weil der Ballettsaal nicht nur Ballettsaal ist, sondern eben auch andere Trainingsmöglichkeiten bietet. Dementsprechend 2 Treppen runter und dann steht man da und kann loslegen.
So, und deinen Papa habe ich ja gerade schon kennengelernt, deine Mama habe ich auch kennengelernt. Du wohnst also wirklich noch mit deiner Familie, ja, komplett.
Ja, tatsächlich. Und es ist für mich tatsächlich voll der Schatz, weil ich schon so früh immer gehen musste, ist für mich echt immer schön, wenn ich dann von meinen langen Reisen zurückkomme, dass ich einfach hier einen Safe Space vorfinden darf.
Wo du überall unterwegs bist, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du jetzt auch karrieretechnisch stehst, das gucken wir jetzt diese Stunde zusammen bei uns im Podcast. Und jetzt vor allen Dingen schon mal vorab mit einem kleinen Steckbrief von meinem lieben Kollegen Konstantin Kleine. Der ist bei uns ins ARD-Sportschau-Archiv runtergeklettert und hat alles, was es für dich oder über dich zu wissen gibt, bevor wir hier richtig loslegen, zusammengefasst. Hier, liebe Emma, ist dein Steckbrief.
Da bin ich mal gespannt.
Sportschau F. Steckbrief.
Emma Weiß, geboren im Januar 2000 in Albstadt, ist deutsche Freestyle-Skierin. Ihre Paradedisziplin? Aerials. Ich erkläre das mal so. Emma fährt mit fast 60 km/h auf eine steile Schanze zu. Dann katapultiert sie sich bis zu 15 Meter hoch in die Luft und führt wilde Figuren wie Saltos oder Schrauben aus. Danach landet sie im besten Falle smooth auf dem Landehang und bekommt ordentlich Punkte. In dieser Sportart ist Emma Pionierin, denn sie ist die einzige deutsche Athletin, die Aerials auf professionellem Niveau betreibt. Schon als Kleinkind wurde Emma auf Skier gestellt. Ehrensache für Papa Armin, der selbst mal im Skiballett bei den Olympischen Winterspielen 92 am Start war. Nach diversen Trainings auf Buckelpisten in der Schweiz kommt Emma mit 14 zur Skiakrobatik. Mittlerweile ist sie Mitte 20 und hat schon an 5 Weltmeisterschaften und 2 Olympischen Winterspielen teilgenommen. Das mag Emma sehr gerne. Ihre Family samt der hauseigenen Ballettschule eine Tür weiter, Trampolinspringen und ihren Glauben. Das kann die Managementstudentin gar nicht leiden. Limits. Und dass Leistungssport in Deutschland zum Teil noch überhaupt nicht gefördert wird. Und dass ihre Berufsunfallversicherung so schweineteuer ist. Besondere Eigenschaft? Emma kann fliegen, sagt sie selbst. Und sie kann sich durchsetzen. Und zwar bis zur Weltspitze. Und das als einzige deutsche Sportlerin in einer Sportart, bei der die Förderstrukturen, vorsichtig formuliert, jetzt nicht ganz so optimal sind. Fun Fact? Nach anstrengenden Saisons fahren viele Sportlerinnen in den Süden. Emma zieht's dagegen ins Kloster. Generell zieht's Emma oft irgendwo hin. Rund 80% ihrer Zeit im Jahr ist sie nämlich nicht zu Hause, sondern auf Achse. Im Winter auf Skiern, im Sommer auf dem Wasser und jetzt eben in euren Ohren.
Was für ein Steckbrief.
Süß, oder?
Ja, sehr.
Jetzt muss ich mal direkt nachfragen, diese Versicherungsgeschichte. Berufsunfähigkeitsversicherung. Wie lange hast du gesucht, um eine zu finden, die dich reinnimmt?
Ach, tatsächlich gar nicht so lange, aber da muss man ja alles ausfüllen, was man so macht und so, und dann war relativ schnell klar, dass das ein bisschen was kostet.
Und was hat der Versicherungsmakler dann gesagt? So, wie? Was machen Sie? Sie springen 15 Meter hoch und drehen sich fünfmal im Kreis,
ja,
in
so
der
ungefähr.
Luft?
So ungefähr war die Reaktion, ja.
Aber du hast jetzt eine Versicherung gefunden.
Ich habe eine Versicherung, ich zahle da fleißig ein, aber auch nur auf 1.000 Euro. Das heißt, wenn ich berufsunfähig werde mit 1.000 Euro, kommt man logischerweise nicht so weit. Aber darauf, damit spekuliert man ja nicht, sondern hofft, dass es nicht passiert.
Ja, es wird gut gehen. Gucken wir mal auf deine Anfänge. Wann hast du das allererste Mal auf Skiern gestanden? Weißt du das noch?
Nee, also wissen nicht, aber meine Eltern und natürlich auch ein paar Videos gesehen, beweisen, dass das ungefähr mit so 2, 2,5 Jahren war. Ich konnte gerade so laufen und dann haben sie mich schon auf Ski gestellt.
Krass. Ich war neulich zum allerersten Mal Skifahren.
Oh,
muss, ja, du guckst schon so
Freddy.
Mit großen Augen. Ja. Und das mit 38. Ich hatte so große Angst, mir alles zu brechen, was man sich brechen kann. Das war, also, und es war auch wirklich aufregend, dann auf diesen Dingern zu stehen. Mhm. Und dann wurde mir vorher von der Skilehrerin erklärt, Grüße gehen nochmal raus, ne, dann machst du, wenn es zu schnell geht, machst du die Pizza, also die Skier vorne zusammen.
Flug.
Wie so ein Stück, ne? Und ansonsten machst du Pommes, also, und ich die ganze Zeit Pommes, Pommes. Und sie rief nur Pizza, Pizza, Freddy, Pizza. Weil ich viel zu schnell dann geworden bin und dann schon fast auf die Erwachsenenpiste drauf. Weiß ich, war vorher auf der Kinderpiste. Also es war sehr, 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 sehr aufregend. Was würdest du sagen, sind Skier solche Dinge, die man wirklich schon mit Kindern irgendwie untergeschnallt haben muss, um damit wirklich gut klarzukommen?
Das ist jetzt gerade tatsächlich das, was ich gedacht habe. Skifahren ist eigentlich, ja, ist einfach so eine Sportart. Das hilft so, wenn man schon mit Kind, als Kind anfängt. Weil je älter man wird, desto schwieriger wird, dass dieser Schnee und diese Ski natürliches Terrain werden. Und als Kind adaptiert man da halt viel, viel schneller dazu. Also von dem her, ja, aber es ist nie zu spät.
Naja, also ich habe mir trotzdem geschworen, dass ich es nicht nochmal machen werde. Also,
echt?
Ja, für mich war das alles zu aufregend. Ich bin aber auch generell so, Winter, das ist für mich alles sehr kalt, ne? Das ist für mich alles sehr ungemütlich. Aber
bei dir ist der Winter ja auch ein bisschen weiter weg. Bei mir ist er ein bisschen näher dran.
Eben, deswegen, ich bin gespannt, ob du uns jetzt, und das wirst du mit Sicherheit schaffen, diese Stunde komplett für Wintersport so richtig reinziehst. Da sollen ja alle denken, Mist, jetzt müssen wir doch wieder Skifahren gehen. Eine, mit der du natürlich früh auch schon zusammen Sport gemacht hast, ist wahrscheinlich deine Schwester, oder?
Ja, voll. Sie ist 2,5 Jahre jünger wie ich. Und eben als sie dann auch so ähnlich alt war, wie ich war, eben so 2,5 und ich dann so 5, dann hat sie auch angefangen mit Skifahren. Und wir waren immer gemeinsam im Training, was sehr, sehr schön war. Schöne Erinnerung.
Ja, dann ist doch gut, dass ich hier eine Nachricht habe von deiner Schwester für dich.
Nee, oh Gott.
Audiobeweis.
Hey Emma, war schon noch früher. Als wir klein waren, als du immer voller Tatendrang warst und du wolltest, dass wir immer die ganze Zeit irgendwas zusammen machen. Egal, ob was zusammen lesen, zusammen Sport machen, zusammen spielen, fangen spielen, Ballett tanzen und verkleiden. Ja, den Tatendrang hast du bis heute. Das finde ich ganz schön inspirierend an dir, dass du die Sachen immer anpackst.
Da werde ich fast emotional, Leo. Oh, meine Biene.
Süß. Und was sagt die dazu, wenn du eben sportlich dich dann 15 Meter in die Luft schießen lässt mit auf deinen Skiern, um dich dann dreimal um dich selbst zu drehen?
Für sie war das ja schon auch eine sehr dynamische Entwicklung. Das heißt, sie war ja immer dabei. Ich glaube, deswegen war das für sie nicht so ein krasser Schritt. Vor allem, weil sie selber ja auch den Sport gemacht hat. Und sie hat auch schon Doppelsalto auf der Wasserschanze gemacht und war da auch sehr, sehr gut drin. Und von dem her, ja, ich erinnere mich da auch sehr gerne zurück. Ich war früher immer, ich wollte auch immer mit ihr Schule spielen. Ich dachte früher immer, ich will Lehrerin werden. Dann habe ich so die Heftchen, die wir in der Schule bekommen haben, habe ich sozusagen kopiert. Aber nicht kopiert am Kopierer, sondern alles abgeschrieben. Und dann musste sie meine Schülerin sein, um mit mir Schule spielen. Und sie hatte eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber ja, so war's. Da denkt man gerne zurück.
Wenn wir jetzt mal gucken auf euren Sport eben, der Sport der Skiakrobatik. Für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, wie das funktioniert, erklär's mal einmal. Was machst du da?
Also kurz erklärt, kommt es wahrscheinlich dem Fliegen schon sehr, sehr nahe. im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Ein bisschen länger erklärt, eben wir fahren mit so zwischen 55 und 58 km/h auf eine Schanze zu. Die ist so steil, dass die einem eigentlich vorkommt wie eine Wand erstmal. Und auch so groß. Mhm. Und die katapultiert dich dann eben bis zu 15 Meter in die Luft. Und es geht eigentlich darum, wer kann am schönsten aussehen und wer kann am meisten Saltos mit am meisten Schrauben machen. Weil eben zum einen die Ausführung zählt und dann aber eben auch der Schwierigkeitsgrad. Und das multipliziert, ergibt dann die Endpunktzahl. Aber ja, wir springen, das ist tatsächlich was viele Menschen denken, wir springen ab. Wir springen aber nicht ab, sondern wir positionieren uns sozusagen in eine Position, dass wir mit der idealen Geschwindigkeit und eben der richtigen Neigung der Schanze die richtige Rotation bekommen. Und das passiert aber dann natürlich nicht immer, sondern manchmal ist man auch einfach zu langsam, zu schnell. Man erwischt nicht den richtigen Absprung, wir nennen es trotzdem Absprung. Und dann muss man eben in der Luft eben anpassen. Und deswegen ist so dieses, ja, von außen sieht es wirklich sehr fliegend aus, aber im Sprung selber für mich als Athletin muss ich natürlich auch einiges tun im Sprung, gell? Also so 15 Meter springen sich nicht von alleine.
Nee, generell. Ich glaube, dieser Sport, den du da treibst, das ist unglaublich viel Arbeit und Präzision und Fleiß und mit Sicherheit auch Schmerz, der da drin steckt. Unser Podcast-Hörer Marc, der hat uns geschrieben, aus der Sportschau F-Community hat er uns über Instagram geschrieben. Da könnt ihr uns ja immer Nachrichten mitgeben für unsere nächsten Gästin. Und er schreibt da an unsere Instagram-Seite Sportschau F, was ist für dich das Besondere am Ski-Freestyle? Was ist der Reiz, dass du dich diesem mutigen Sport traust?
Das Besondere, was sich für mich wirklich auszeichnet, ist das Variantenreichtum des Trainings. Also wir sind natürlich viel auf der Schanze, aber eben Endprodukt Schanze können wir an einem Tag so zwischen 10 und 15 Sprüngen Maximum machen. Für die 10 bis 15 Sprünge brauchen wir aber dann trotzdem zwischen 3 und 4 Stunden. Davor wärmt man sich auf, danach kommt Trampolintraining und Krafttraining und je nachdem kommt da noch eine zweite Session. Also es wird einem nicht langweilig. Aber dadurch, dass wir eben an dieser Schanze gar nicht so viel Umfang fahren können, wie jetzt andere Sportarten, keine Ahnung, wenn man es jetzt mit dem Trampolinspringen vergleicht, die ja auch sehr nah ans Fliegen kommen, die können aber halt ihre Übung deutlich öfter durchturnen oder einzelne Elemente deutlich öfter turnen, als wir es können. Das heißt, es geht darum, das Training drumherum so aufzubauen, dass man möglichst qualitativ an der Schanze arbeiten kann. Das bedeutet, sehr viel Zeit im Kraftraum, sehr viel Zeit für mich, in meinem Fall im Ballettsaal. Sehr
hier
viel
unten drunter, unter uns quasi.
Hier unten drunter, wir sind ganz nah. Sehr viel Zeit auf dem Trampolin, im Bungee. Bungee ist so auf dem Trampolin mit den Seilen, die einen hochziehen, kennt man vom Jahrmarkt, nur ein bisschen höher, ein bisschen professioneller. Und dann aber eben auch viel Mobility drumherum. Und also eben, und das ist was ich echt schätze, so dieses Variantenreichtum und dann aber eben auch die Detailarbeit, die der Sport erfordert. Also wenn man bei uns als Laie im Training zuguckt, dann selbst wenn wir jetzt gerade, wir stehen am Anfang des Sommers, jetzt mache ich gerade nur in Anführungszeichen Einfachsaltos. Und wir haben jetzt wieder mit den Doppelsaltos angefangen, aber wenn wir jetzt bei den Einfachsaltos arbeiten, dann mache ich da 10 bis 15 Stück. Wir verändern oder versuchen zu verändern wirklich minime Details, damit die dann eben helfen, wieder oft Doppelsaltos und dann auch eben in der Zukunft Dreifachsaltos. Und da eben dieses letzte Quäntchen, wo kann ich das letzte Quäntchen noch rausholen, das fasziniert mich.
Das heißt aber auch, von all dem Training, was du reinsteckst in deinen Sport, ist eigentlich der kleinste Anteil der, wo du wirklich auf der Schanze stehst und dann trainierst. Sondern wenn du auf der Schanze bist, bist du eigentlich schon fast durch mit allem, hast dich perfektioniert in vielem und dann gilt's. Richtig?
Ja, es geht natürlich auch eben um Verletzungsprävention, gell? Also es ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, diese Höhe.
Ja, was ist das Schlimmste, was du dir schon getan hast?
Meine schlimmste Verletzung war eine Oberarm-Spiralfraktur.
Oh, das klingt ganz schlimm.
Ja, wo mein Oberarm sozusagen wie eine Spirale gebrochen ist.
Oh.
Und das hat tatsächlich, also mein eigenes Knie hat meinen Oberarm gebrochen, damit man sich auch mal vorstellen kann, was da für Kräfte wirken.
Beim Aufkommen oder
beim Aufkommen. Ich bin sozusagen so gelandet.
Oh.
Und das wurde dann leider nicht so gut operiert und das hat dann sehr lange gedauert, bis ich zurück war. Aber eben das ganze Training drumherum ist auch eben zur Verletzungsprävention. Und dann zeitlich gesehen verbringen wir schon viel Zeit auf der Schanze. Es ist einfach sehr aufwendig, die Sprünge reinzubekommen.
Mhm. Jetzt haben wir natürlich noch die alles entscheidende Frage, die sich viele gerade stellen, die aber jetzt mal stellvertretend Rachel Rienast stellt. Das ist die Gästin, die ich in der letzten Podcast-Folge besucht habe. Sie ist Fußballkommentatorin und ehemalige Profifußballerin. Und sie hat mir eine Frage mitgegeben, die wirst du schon oft gehört haben. Jetzt in diesem Fall eben von Rachel.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Wie schaffst du es, nicht komplett mit Schiss in der Buchse diese Rampe runterzufahren? Wie schaffst du es, so mutig zu sein und sicher zu sein, dass du am Ende wieder komplett und ganz auf den Boden aufkommst?
Ja, sicher ist man tatsächlich nicht, gell? Also ein gewisses Risiko ist immer dabei und springt immer mit. Und was ich gelernt habe, Angst ist ein schlechter Begleiter. Ich versuche, die Angst in Respekt umzuwandeln, weil Angst ist was, was einen eher so zurückgehen lässt. Und Respekt ist was, was einen eher so das Problem konfrontieren lässt. Und dementsprechend, ja, natürlich bei neuen Sprüngen oder wenn das Wetter schlecht ist oder auch bei neuen Anlagen, da klopft's Herzle. Das ist gar keine Frage. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen der Reiz. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen die Emotion, die der Sport mitbringt und die mich auch fasziniert, ja.
Und hattest du auch schon mal eine Phase der Unsicherheit zwischendurch, wo du dann eben doch nicht direkt es geschafft hast, loszulegen, sondern da oben saßt, das sind ja auch ein paar Dutzend Metern Höhe, wo ihr dann erstmal sitzt, von wo ihr dann losfahrt, wo du dachtest, nee, gerade ist mir nicht danach. Vielleicht nach so einem Sprung oder nach einer krassen Verletzung, wo du gesagt hast, jetzt habe ich doch irgendwie nicht mehr nur Respekt, sondern jetzt habe ich gerade Schiss und jetzt ist gerade nicht meine Zeit. Weil ihr müsst ja wirklich auch kopftechnisch 100% da sein. Wenn da Unsicherheit mitspringt, wie du schon sagst, schlechter Begleiter.
Geht gar nicht, ja. Also wenn du losfährst, musst du dir zu 100% sicher sein, okay, ich kann das machen, ich kann das schaffen. Auch wenn die Umstände vielleicht schwierig sind. Aber ja, ich hatte tatsächlich schon ein, zwei Situationen, wo ich einfach ein sehr, sehr schlechtes Bauchgefühl hatte. Und ich habe gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören, weil als ich das eben ein paar Mal nicht gemacht habe, ist einfach, ja, einfach schlechte Folgen daraus entstanden. Zum Beispiel eben vor diesem Oberarmbruch hatte ich auch ein schlechtes Gefühl und ich bin trotzdem gegangen. Und deswegen, das war auch was, wo ich dann eben die letzten Jahre dran gearbeitet habe, da dann auch einfach mutig genug zu sein, und zu sagen, okay, jetzt irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel letztes Jahr hatten wir eine Situation in Lake Placid, wo die Frage war, okay, springen wir oder springen wir nicht, wo ich dann aber eben mit meinem Trainer zusammen beschlossen habe, okay, wir lassen es einfach darauf beruhen, weil es war eben olympische Saison, irgendwie 1,5 Monate vor den Spielen. Und es bringt nichts für 5 bis 7 Sprünge, da jetzt eine Verletzung zu riskieren. Da muss man einfach auch smart sein. Und das ist auch eben was, was man über die Zeit lernt. Am Anfang meiner Karriere war ich noch nicht so smart, habe sehr viel trainiert, auch an Tagen, wo es vielleicht besser gewesen wäre, ein bisschen weniger zu machen. Aber das ist auch ein totaler Entwicklungsprozess.
Aber es ist krass zu sehen, wie wichtig dann eben auch im Sport das Bauchgefühl ist.
Auf jeden Fall.
So dieses eigene, also ich glaub, in sich reinhören.
Das Bauchgefühl ist fast unser bester Begleiter, würde ich sagen. Weil das hat ja auch, also das Bauchgefühl weiß mehr, als ich mit meinem Gehirn weiß, gell? Und dementsprechend, es hat ja auch einen Grund, warum wir das Bauchgefühl haben. Wenn wir das nicht bräuchten, dann würde es ja gar keinen Sinn machen, dass wir das hätten.
Wenn du oben in der Luft bist und dann eben Salti machst, Schrauben machst, denkt man da über irgendwas nach? Oder ist das einfach intuitiv, du hast es so krass viel und oft trainiert, dass du einfach weißt, wie der Körper sich bewegen muss? Oder hat man da Gedanken, hat man da den Gedanken, Mist, das war jetzt gerade nicht so 100%, jetzt muss ich noch mal ein bisschen nachkorrigieren?
Auf jeden Fall. Also eben, wir müssen in der Luft adaptieren. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir sehr oft auf dem Bauch oder auf dem Rücken landen, was wir natürlich versuchen zu verhindern, auch wenn es trotzdem manchmal passiert. Aber ja, also zusätzlich kommt noch dazu, der Trainer, in meinem Fall ja gerade mein Papa, der gibt mir ja auch noch Rufe in der Luft. Also der gibt mir Kommandos in der Luft, die
ich dann... Zum Beispiel, was sagt er dann?
Zum Beispiel, wenn er sieht, ich habe viel Rotation, gibt er mir ein Heben. Wenn er sieht, ich habe zu wenig Rotation, gibt er mir ein Ziehen. Dementsprechend kann ich dann meine Arme und meinen Körper anpassen, und meine Rotation beschleunigen oder verlangsamen.
Was heißt heben und ziehen dann?
Also heben heißt eben, ich habe zu viel Rotation, ich versuche mich lang zu machen, je nachdem, was ich gerade für eine Figur mache. Mhm. Und so eben die Rotation zu entschleunigen. Wenn er mir ein Ziehen gibt, dann heißt es, ich habe zu wenig Rotation, ich muss mich kleiner machen, das ist einfach pure Physik, damit ich eben dann Rotation beschleunige und trotzdem noch sicher auf die Füße komme. Oder er gibt mir ein Gut, oder wir arbeiten an etwas und er gibt mir ein Arme, oder er gibt mir ein Füße schieben, oder er gibt mir ein rechts, links, oder, also es gibt wirklich viele verschiedene Varianten, die er mir geben kann. Und das muss ich ja dann mit meinem Gefühl abgleichen, weil ich spüre ja auch was, plus ich sehe ja auch was. Und dann entscheiden, okay, will ich auf ihn hören oder nicht. Und das eben alles in diesen 2 Sekunden, die ich Zeit habe. Eben habe ich einen guten Absprung erwischt, habe ich mich schnell oder langsam gefühlt, was sagt er mir, was sehe ich, da übrigens Fun Fact, ich kann tatsächlich nicht 3D sehen, sondern ich sehe nur 2D, was man denken könnte, hä, wie kann sie denn dann Aerials machen, ich frage es mich auch tatsächlich manchmal, aber ja, genau, um dann eben am Ende des Tages einen guten Sprung möglichst sicher auf die Beine zu stellen.
Was bedeutet das, dass du nur 2D sehen kannst, wie kann man sich das vorstellen? Oder?
Also ich sehe keine Tiefen.
Bedeutet das aber, wenn du ganz oben stehst auf der Schanze, dass du auch nicht so 100% siehst, wie tief es ist? Oder wie
also ich weiß ja nicht, wie andere Menschen die Welt sehen, aber das hat man halt festgestellt, bei diesen U-Untersuchungen hat man doch immer, das wird ja auch schon eine Weile her, aber da hat man diese Bildchen.
Was? Ich bin doch erst 18 geworden,
also,
Emma.
Also bei mir ist auch schon eine Weile her, weißt du? Da hat man diese Bildchen mit diesen Punkten drauf.
Ja.
Und eigentlich fast alle Menschen sehen da dann irgendwelche Sterne oder einen Elefant oder
ja,
so drauf.
Ja, genau.
Ja, und ich sehe da halt nichts drauf. Und das ist diese Tiefenfähigkeit, also diese Tiefensehfähigkeit, die ich nicht habe. Aber eben, ich weiß nicht, wie andere Menschen die Welt sehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein Gehirn dann eben ausrechnet und dadurch herausfindet, wie, wo, was. Also wenn wir zum Beispiel aus dem Fenster gucken und da sind mehrere Bäume hintereinander, dann fällt es mir sehr schwer zu sagen, welcher Baum ist jetzt näher dran und welcher ist weiter weg.
Okay, aber glaubst du, dass das tatsächlich auch etwas ist, was in deinem Fall mit deinem jetzt ganz besonderen Sport, den du machst, vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für dich ist?
Nee, das ist auf jeden Fall ein Nachteil.
Ja?
Weil ich, also eben, wir sehen in der Luft, wie weit bin ich noch von der Landung entfernt.
Okay, und weißt? Das kannst du natürlich dann
und das kann ich halt
auch
viel
nicht
schlechter
einschätzen
wie meine Konkurrenz, ja.
Krass.
Und das ist eben auch, ich bin eigentlich prinzipiell eine sehr gute Landerin, also ich lande sehr viel. Aber am ersten Tag bei einer neuen Anlage lande ich beinahe immer fast gar nichts. Einfach weil mein Gehirn erst dann, also ich erkläre es mir so, dass es dann eben über Nacht herausfindet, okay, wie adaptieren wir, weil es eben dann die Erfahrung von diesem Tag 1 hat und ab Tag 2 geht es dann besser.
Krass.
Mhm.
Und jetzt hast du schon selbst gesagt, oft landet man dann eben auch auf dem Rücken oder eben auf jeden Fall nicht so, wie man eigentlich landen wollte. Übt ihr auch das Fallen im Training, dass man eben weiß, das ist vielleicht jetzt auch mal ein Tipp für alle von uns, die mal so auf Skiern stehen, wie fällt man so, dass man sich nicht alles bricht?
Also bei uns ist ja die Art des Fallens etwas anders, weil wir ja aus der Luft kommen.
Ja, ihr landet ja
wirklich.
Ja,
genau, aber ja, es gibt natürlich schon ein paar Tricks, die sehr wichtig sind und sehr hilfreich sind, zum Beispiel, wenn man eben anfängt, also es gibt verschiedene Arten von Stürzen, aber es gibt eben Sturzarten, wo du sozusagen nur kurz fällst und dann kannst du wieder aufstehen. Wenn du aber jetzt merkst, okay, ich stürze und dann dreht es mich zum Beispiel auch, dann ist es ganz, ganz wichtig, die Arme rechts und links nach draußen zu machen oder eben die Arme reinzumachen. Aber man muss auf jeden Fall verhindern, dieses Tumblen anzufangen. Also, dass es einen unkontrolliert sozusagen dreht, weil da kann halt ganz schnell ein Ski einstechen in den Schnee und da ist halt ganz schnell ein Kreuzband weg oder so.
Oh.
Und das haben wir schon viel zu oft gesehen.
Wie viel Mut braucht dein Sport?
Ich würde schon sagen, dass er viel Mut braucht. Das ist zumindest das, was ich von außen auch oft als Resonanz bekomme. Aber eben dadurch, dass ich irgendwie so drin aufgewachsen bin, fühlt sich's für mich wahrscheinlich manchmal auch eben gar nicht so mutig an. Auch einfach, weil wenn ich halt zu viel Mut immer bräuchte und es mir so auffressen würde, dann könnte ich ja den Sport gar nicht machen.
Bist du denn generell eine mutige und abenteuerlustige Person?
Kann man wahrscheinlich schon so sagen, ja.
Klingt auch danach. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass dein Papa eben dein Trainer ist. So, dein Papa hat auch die Ballettschule, die eben gerade unter uns ist. Und dein Papa hat auch selbst seine eigene Olympiageschichte, hat früher beim Skiballett bei Olympischen Spielen mitgemacht, 1992, was eben auch eine ganz besondere Sportart ist. Als ich das gehört habe, habe ich mich direkt daran erinnert, dass ich vor ein paar Jahren noch einen kleinen Beitrag gesehen hatte in der Sportschau, wo noch mal so es um Sportarten gibt, die es gar nicht mehr gibt bei Olympischen Spielen, die aber mal was Besonderes waren. Und ich glaube, da hatte ich ihn damals auch gesehen, eben beim Skiballett. Das ist schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Jetzt aber auch diese Konstellation, dass er dich trainiert, ist natürlich außergewöhnlich. Wir hatten vor ein paar Folgen Isabel Edvardsson dabei, die Let's Dance-Profitänzerin, die auch erzählt hat, sie wird von ihrem Papa oder wurde früher von ihrem Papa trainiert. Wie ist das bei euch beiden? Ist das Vorteil, dass dein Papa dich trainiert? Oder ist manchmal auch Nachteil, weil du dir denkst, oh, jetzt selbst beim Abendessen muss ich mir noch anhören, was ich heute beim Training falsch gemacht habe?
Also natürlich ist der Übergang fließend zwischen er ist mein Papa und er ist mein Trainer. Das ist gar keine Frage. Ich sehe das aber als sehr, sehr großen Vorteil. Einfach weil er mich und also meine Person und mein Körper, mein Geist so gut kennt wie niemand anderen. Und das wir natürlich enorm zum Vorteil nutzen können. Und er eben gleichzeitig so gut insgesamt Körper lesen kann und er oft auch schon vor einer Bewegung weiß, wie mein Körper reagieren wird. Und das ist sehr, sehr einzigartig und ich habe mit schon sehr vielen verschiedenen Menschen zusammengearbeitet, aber die Arbeit mit ihm ist einfach anders.
Aber gibt es manchmal die Situation, wo ihr wirklich so dann im Familienurlaub oder auf dem Familienfest auf einmal euch ertappt, ach, jetzt reden wir schon wieder über den Sport?
Der Sport schwingt immer mit, das ist überhaupt gar keine Frage. Und auch im Urlaub, allein aus dem Grund, dass ich halt auch im Urlaub trainiere, auch im Urlaub mit ihm trainiere. Also eben, der Sport ist immer dabei, der sitzt immer wie so daneben, so auf dem Stühlchen. Und manchmal ist das Stühlchen halt größer und manchmal ist das Stühlchen ein bisschen kleiner. Und für mich ist es aber voll der Schatz. Ich sage immer ganz gerne, ich glaube, die meisten Probleme haben sich in Luft aufgelöst, als ich realisiert habe, dass er der Beste ist.
Welche Probleme würdest du sagen, waren das, die sich dann aufgelöst haben?
Also eben gerade das, was du auch angesprochen hast. Ich hatte natürlich früher auch manchmal keinen Bock, eben über den Sport zu reden oder so. Und irgendwann wurde es mir dann auch zu viel oder ich hatte auch keinen Bock auf Training. Man geht ja auch nicht immer jeden Tag gleich gerne ins Training, gell? Vor allem als, keine Ahnung, 8, 10, 12-Jährige. Und ja, aber es hat sich eigentlich das meiste gelöst.
Aber die Liebe für wirklich auch besondere, außergewöhnliche Sportarten, die hast du natürlich auch von deinem Papa, oder? Also ich meine, er mit dem Skiballett damals und du jetzt mit der Skiakrobatik, das ist ja, also ist ja wirklich, sind ja sehr außergewöhnliche Sportarten.
Ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Aber eben für mich fühlt sie sich natürlich nicht so außergewöhnlich an, weil sie ja immer Teil meines Lebens war. Und aber eben, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich hatte eigentlich nie so die Berührungspunkte mit wirklich so diesen Standardsportarten, sage ich mal. Einfach weil halt so das Training drumherum um den Sport halt auch alles so auf den Sport ausgerichtet war.
Dein Papa ist auf jeden Fall mega stolz auf dich. Das sieht man natürlich immer, wenn ihr zum Beispiel bei Olympischen Winterspielen Interviews gebt oder wenn er auch uns einen kleinen Audiobeweis geschickt hat. Da hören wir jetzt rein. Das
nicht
hier
schlecht.
Ist die Nachricht von deinem Papa für dich.
Audiobeweis.
Hi Emma, du warst klein und warst ja immer dabei mit der Große, wo ich da schon mit den Großen als Trainer unterwegs war. Du musstest einiges da aushalten, hast auch gut ausgehalten und da fällt mir eine Geschichte ein. Wir waren im letzten Sprungtraining in Thalfingen und eine Woche vorher gab es eine Slip- und Slide-Contest-Geschichte dort und das Training lief gut. Du bist auch schon mitgesprungen, kleine Aufrechtsprünge. Und die Großen wussten natürlich nichts Besseres, als am Schluss durch diesen Slip- und Slide-Teich durchzufahren. Und ich habe schön nicht aufgepasst und schon war sie hinter drei, die Emma. Und natürlich in der Mitte war sie dann zu langsam und ist komplett eigentlich abgesoffen. Patschnass, super kalt, voll mit Schlamm. Und man musste dich dann erst einmal retten und Drucker legen. Also das vergesse ich nicht so schnell. Und heute gehörst du zu den ganz, ganz Großen. Und ich denke, es gibt viele, die dich anschauen und die jetzt dir nacheifern. Ja, wenn so die Geschichte sich immer dreht, finde ich das immer ganz toll. Dein Papa und Trainer.
Ja, ich kann mich daran tatsächlich auch noch gut erinnern, wie ich da in diesem, für mich kam es vor, als wäre es ein See, gell? Also natürlich war da noch klein, aber oh, ich weiß noch. Und dann zum guten Glück ein anderer vom Training hatte, die Eltern waren da und die haben einen Bus und die hatten in den Bus noch einen Teppich, den ich dann so ein bisschen umlegen konnte. Weil wirklich, ich war wirklich komplett nass.
Also ja, wirklich. Du musstest trockengelegt werden, hat dein Papa gesagt. Die Formulierung fand ich auch so schön.
Ja,
das waren die Anfänge. Das waren die Anfänge. Und jetzt sagt er ja auch, es ist so schön, bist du das Vorbild, bist du die Große für viele andere. Wenn du jetzt eben deinen Sport machst und du bist da in der Luft und du drehst dich dreimal um dich selber und machst die Schraube und so weiter, wie fühlt sich das an?
Also wenn ich einen Absprung gut erwischt, wenn ich merke, das ist ein guter Sprung, dann kommt es schon dem Gefühl des Fliegens sehr, sehr nah. Das muss man schon sagen. Bei neuen Sprüngen und insgesamt bei großen Wettkämpfen und so, da sind natürlich die Emotionen einfach riesig. Ich habe auch nach den Olympischen Spielen auch mit dem Papa drüber geschwätzt und wir haben einfach beide gesagt, die Olympischen Spiele, die bringen einfach Emotionen hervor, die kann nichts anderes hervorbringen. Und das ist irgendwie so die Magie auch, gell, die Magie von den Spielen. Und ja, das ist schon sehr, sehr schön und ein großer Schatz und bin ich eben auch sehr, sehr dankbar meinem Elternhaus und auch meiner Schwester, dass die mir das ermöglicht haben.
Das hast du schön gesagt. Da sehe ich doch auch glatt, dass deine Augen ein bisschen feucht geworden sind. Wir haben in unserem Podcast auch immer die Rubrik der Taschenkontrolle, wo wir ein bisschen in eure Taschen reingucken. Jetzt ist es natürlich so, du brauchst ja keine Trainingstasche, weil du gehst einfach nur in Hausschuhen nach unten und bist schon im Ballettsaal und kannst schon anfangen.
Wir können ja über meine Tasche, über der Wasserschanze reden.
So, was hast du denn da immer mit dabei? Hol doch gerne mal her und zeig uns mal, was bei dir beim Training dann dazugehört. Was haben wir da jetzt? Jetzt kommt sie an mit einer großen, ich würde fast sagen, so brombeerfarbene, nee, was ist das denn für eine Farbe?
Altrosa-farbene
Tasche.
Altrosa, ja.
So, und große Trainingstasche, was hast du alles drin?
Mhm. Also tatsächlich ganz wichtig, auch im Sommer und vor allem auch im Winter, ist der Mundschutz.
Ah, durchsichtiger Mundschutz.
Genau.
Ja, das habe ich ja bei dir auch im Fernsehen gesehen, dass man das gesehen hat, dass du wie so ein durchsichtiges Gummigebiss im Mund hast und vor allem mit so einem kleinen Kreuz vorne bei den Schneidezähnen. Hast du das da drauf gemacht oder muss das da drauf?
Nee, das habe nicht ich da drauf gemacht, das hat der Zahntechniker da drauf gemacht. Und eben der schützt zum einen eben, dass nichts den Zähnen passiert, aber auch eben vor Gehirnerschütterungen.
Mhm. Über das Kreuz müssen wir, da reden wir nachher auch noch mal ein bisschen drüber,
sehr,
über deinen
gerne.
Glauben. Weil es ist ja eben nicht einfach nur so ein Kreuzchen da auf dem Gummigebiss. So, was haben wir da noch? Ist das eine rote Badekappe? Nein.
Nee, das sind jetzt so verschiedene Bänder, wo ich eben vor allem auch fürs Warm-up nutze. Und eben die haben unterschiedliche Stärken für unterschiedliche Übungen. Und eben auch für Regeneration ist das auch super. Dann natürlich auf der Wasserschanze, ganz wichtig, Handtuch und Badeanzug.
Ein bunter Badeanzug.
Genau. Und dann eigentlich nur noch so Duschzeug, aber was ich ja tatsächlich auch eben immer dabei habe, ist meine Bibel.
Die Bibel?
Ja. Die schleppe ich überall mit.
Und dann liest du da auch richtig drin?
Ja, klar.
Oder ist das eher wie so ein Glücksbringer, den man eben einfach so fürs Gefühl dabei hat?
Nee, für mich ist es eigentlich kein Glücksbringer, sondern für mich ist einfach wichtig, dass wenn ich das Gefühl habe, ich will was lesen, dass ich dann die Möglichkeit habe. Ja, also im Handy kann man natürlich auch lesen, aber ich bin ein sehr großer Fan von Papier. Auch die ganzen anderen Bücher, die ich lese, ich versuche die alle so auf Papier zu lesen. Auch im Winter, wenn ich für 2 Monate oder so packe, dann sind so 5 Kilo bestimmt Bücher.
Also zum Thema Glauben hat uns auch die Hanna aus der Sportschau F Community eine Frage für dich mitgegeben. Sie fragt sich nämlich, wie lange du schon gläubig bist.
Tatsächlich noch nicht so lange. Ich hatte vor 2 Jahren eine Gottesbegegnung und habe das auch gar nicht kommen sehen. Aber er hat wirklich mein Leben total auf den Kopf gestellt und sehr, sehr viele Glaubenssätze, die ich davor hatte, verändert. Und ja, ich durfte eben einfach vor 2 Jahren am Pfingsten seine bedingungslose Liebe und seinen bedingungslosen Frieden spüren. Und das hat einfach alles verändert. Also ich bin wirklich ein neuer Mensch. Ich weiß noch, wie ich da zurückgekommen bin. Das war bei einer Glaubensveranstaltung, wo mich ein Freund eingeladen hat. Und ich bin aber nicht so wirklich wegen Glauben hin, sondern mehr oder weniger nur wegen ihm und seiner Frau. Und ja, bin dann da als neuer Mensch zurückgefahren. Und
Magst du uns das ein bisschen ausführen, was das für einen Moment war, wo du gedacht hast, okay, jetzt ändert sich gerade irgendwie alles?
Sehr, sehr gerne. Also eben, es ging von Samstag bis Montag und am Sonntag gab es die Möglichkeit zur Lebensübergabe. Das heißt, dass du dein Leben Gott übergibst. Und ich habe gedacht, nee, also das ist nichts für mich. Warum sollte ich mein Leben Gott übergeben? Ich möchte es selber behalten und auch selber so meinen Weg gehen. Und dann gab es aber davor eine Gebetszeit, wo man sozusagen prüfen konnte, ob man das machen möchte oder nicht. Und ich hatte in der Gebetszeit das Gefühl, jemand schreit mich an, dass ich das machen muss und da nach vorne muss. Und wir hatten es vorhin vom Bauchgefühl. Wir hatten es vorhin auch davon, dass ich versuche, mehr meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, also dann machst du das, wenn da das irgendwie sich so anfühlt, dass müsste ich das machen. Und dann bin ich da nach vorne gegangen. Und am Anfang ist nichts passiert. Und meine Erwartungen waren wirklich auch nicht hoch. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich irgendwas ändert.
Und vorne bedeutet, da war wie so ein Altar,
ja,
oder
genau,
ein Taufbecken?
Einfach vorne in der Kirche. Mhm. Ja, genau. Und eben am Anfang ist nichts passiert. Und auf einmal hat sich's angefühlt, als ob ein enorm tiefer Atem in mich gekommen ist. Als ob ich nicht mehr selber atme, sondern als ob in mir geatmet wird. Und gleichzeitig hat mich eben wie so ein Wasserfall diese Liebe und dieser Frieden überströmt. Und ich wusste wirklich direkt, das ist Gott. Ich hatte immer eine Sehnsucht in meinem Herzen, die ich auch versucht habe, mit verschiedenen Dingen zu stillen. Und nichts hat so richtig funktioniert. Und meine Sehnsucht war wirklich auf Fingerschnips gestillt. Und mein zweiter Gedanke in diesem Moment war, ich wünsche mir, dass jeder Mensch auf dieser Erde das mal erleben darf. Ihn mal schmecken darf, seine Liebe. Weil nichts auf dieser Welt uns das eben geben kann. Und mir war eben wirklich auch direkt bewusst, okay, das wird jetzt einiges ändern. Und wie es in der Bibel steht und wie ich es auch gerade schon gesagt habe, ich bin da als neue Kreatur von diesem Altar weggegangen und darf jetzt eben meinen Weg mit ihm gehen.
Was würdest du sagen, hat sich seitdem geändert?
Das ist sehr schwierig in Worte zu fassen. Ich würde es fast beschreiben mit allem. Also alles hat sich geändert. Meine Identität hat sich geändert, meine Weltanschauung hat sich geändert, mein Leben hat eine ganz andere Tiefe bekommen. Ich würde nicht sagen, dass es davor nicht tief war und nicht Sinn hatte, aber jetzt sehe ich einfach so eine viel größere Tiefe durch diese Liebe und durch dieses ihn immer mehr kennenlernen und ihm immer mehr ähnlich werden. Woran ich aber natürlich auch regelmäßig scheitere, das muss man auch ganz klar sagen. Aber deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen. Und auch mein Blick natürlich auf den Leistungssport hat sich auch sehr verändert.
Wie hat er sich verändert? Was würdest du sagen, ist jetzt anders als vor 2 Jahren?
Mir war immer schon wichtig, dass ich den Sport nicht nur für mich mache, sondern auch, dass ich was zurückgeben kann, der Gesellschaft zurückgeben kann, dass ich inspirieren darf. Mhm. Und dementsprechend hat mich das davor schon begleitet. Aber dass ich jetzt meine Bühne nutzen darf, die mir gegeben wird und eben von ihm erzählen darf und von seiner Liebe und seiner Schönheit und was er in meinem Leben getan hat, da geht es aber nicht um mein Leben, sondern es geht darum, dass wenn er es in meinem Leben tun kann, dann kann er es in jedem Leben tun. Weil ich bin keine Ausnahme seiner Liebe, sondern wir sind alle auserwählt und geliebt und er hat uns so geschaffen, wie wir jetzt heute da sitzen. Er hat auch dich so geschaffen, wie wir heute da sitzen. Und das zu diesem Geschenk Ja zu sagen, das ist wunderschön.
Wenn du jetzt selber sagst, das war erst vor 2 Jahren, dieser Moment, der für dich vieles verändert hat. Und man spürt das jetzt ja auch wirklich eher, dieser Moment, was auch immer da passiert ist. Es hat was wirklich mit dir gemacht. Und du hast jetzt für dich einen neuen Weg fürs Leben gefunden. Es zeigt aber eben auch, dass du nicht damit groß geworden bist. Das heißt, wie haben deine Familie, wie haben deine Freundinnen und Freunde, wie haben die darauf reagiert, als du gesagt hast, ich habe jetzt einen neuen Weg für mich gefunden?
Also es ist nicht so, dass wir komplett unchristlich aufgewachsen sind. Meine Mama hat meine Schwester und mich öfter in die Kinderkirche gebracht und das haben wir auch immer sehr gemocht und geschätzt. Aber es war nicht so, dass ich eine Beziehung zu Gott hatte. Und ich habe irgendwie auch, also irgendwie habe ich an ihn geglaubt, aber auch irgendwie nicht. Also ich habe öfter gedacht, so nee, ist so too good to be true, so ein bisschen. Und von dem her war das schon eine enorme Veränderung, auch für meine Familie, auch für meine Freunde. Aber es ist auch schön, dass ich das erzählen durfte und dass ich da eben auch irgendwie so Beweis sein durfte, wie Gott wirklich Leben verändern kann. Weil sie kennen mich ja, wie ich davor war. Du kennst mich nicht, wie ich davor war. Und sie sehen auch eben, wie ich jetzt bin. Und dass ich eben auch sie irgendwie so, dass sie Teil auf meinem Weg sind und ich aber auch Teil auf ihrem Weg sein darf, ist echt sehr, sehr schön. Und ich bin gespannt, was da noch auf uns wartet.
Du meinst wahrscheinlich, dass sie merken, dass es dir gut getan hat.
Dass ja, und also auch mein Charakter hat sich verändert, also gar keine Frage. Für mich ist jetzt wirklich Nächstenliebe steht über allem. Mhm. Und für mich ist wirklich sehr, sehr wichtig, meinen Nächsten beinahe mehr zu lieben als mich selbst. Eben immer auch mit der Prämisse, ich scheitere auch. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich hier jetzt immer der gute Mensch bin, der da jetzt gar keine Fehler mehr an den Tag legt. Ganz und gar nicht. Aber ich weiß eben, dass ich geliebt bin und ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Und für jeden von uns gestorben ist und dass ich das eben auch weitergeben darf und das eben auch zeigen darf und irgendwie auch so Licht sein darf. Im Sport, aber auch außerhalb vom Sport, auf der Bühne, die der Sport mir bietet, aber auch einfach im privaten Umfeld.
Gab es damals auch oder gibt es auch heute manchmal kritische Stimmen in deinem Umfeld, die laut werden? Was sagen die dann?
Ganz unterschiedlich. Also insgesamt muss ich sagen, ich bin sehr dankbar. So ultra viele kritische Stimmen habe ich noch nicht gehört. Das ist vielleicht dann auch eher hintenrum, keine Ahnung. Aber natürlich kann das auch nicht jeder verstehen.
Dein Glaube spielt ja auch eine große Rolle eben in puncto Sport. Einerseits der Blick auf den Sport, aber auch das vielleicht nötige Ventil, der nötige Ausgleich zum Sport. Du hast jetzt zum Beispiel nach den Winterspielen Anfang des Jahres bist du ins Kloster gegangen für 2 Wochen. Das konnte man auch auf Instagram verfolgen. Hast du hinterher schön gepostet, hast gesagt, 2 Wochen, ich wusste gar nicht, dass Stille so laut sein kann. Dieses Kloster in Frankreich, war das richtig ein Schweigekloster?
Also das Kloster in Frankreich, das ist eben Tessé und das ist tatsächlich riesig. Also das ist eine Brüdergemeinde, die eben beschlossen haben, dass sie jedes Jahr Menschen aufnehmen, vor allem 18- bis 35-Jährige, aber auch Jüngere und auch Ältere dürfen kommen. Und da kommen jedes Jahr, keine Ahnung, wahrscheinlich so 60.000 Leute oder so kommen dahin. Also wirklich viele. Ja. Und leben dann eben mit denen für eine Woche. Und du kannst eben entweder wählen, eben ganz normal dort zu sein. Jeder bekommt dann auch eine Arbeit, eine kleine. Und es gibt eben auch Bibeleinführung. Man hat 3-mal am Tag die Gebete. Die Gebete sind aber sehr unterschiedlich, also sehr anders, wie wir das jetzt von hier von der Kirche kennen. Es wird sehr, sehr viel gesungen. Es gibt keine Predigt, sondern nur einen Bibeltext. Und man kann aber eben auch wählen, dass man in Stille gehen möchte. Und wenn man in Stille geht, dann ist man in so einem voll schönen Haus, im Nebenort, riesiger Garten. Und darf da einfach eine Woche sein, hören.
Und warst du dann in Stille? Oder?
Genau, ich war dann eine Woche normal dort, habe dann dort auch noch einen Vortrag gehalten. Und dann habe ich eben die 2. Woche in Stille gemacht.
Ja. Und wie war das?
Sehr speziell. Ich hatte tatsächlich Respekt davor. Also ich war so gespannt, weil eine Woche kann ja schon auch lang sein. So.
Ja, nichts zu sagen. Ich kann mir das ja gerade gar nicht vorstellen. Ich rede so gerne. Man merkt es vielleicht.
Ich rede auch sehr, sehr gerne, Freddy. Und deswegen eben hatte ich auch, und eben Reden ist ja auch ein Ventil, ne? Also Reden ist ja auch ein, ich drücke mich aus, ich darf meinen Emotionen Raum geben und ich hatte schon auch Respekt, wie das sein wird. Es war dann schlussendlich tatsächlich deutlich einfacher, als ich erwartet habe, was mich positiv überrascht hat. Und eben in den Gebeten, also man darf schon auch singen und so, das ist gar keine Frage. Und man hat auch die Möglichkeit, mit einer Schwester oder mit einem Bruder zu sprechen, wenn man Bedarf hat. Aber prinzipiell soll es halt einfach eine Woche der Findung sein, sich finden, Gott wieder neu finden und dass man einfach ein bisschen mehr, einfach ja ein bisschen mehr Ruhe hat, auch auf ihn zu hören und was er zu sagen hat. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, ja.
Könntest du dir generell vorstellen, noch mehr Zeit in einem Kloster zu verbringen?
Ja, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt auch wahrscheinlich bald noch mal eine Woche.
Oh, ich hoffe, du hast ihr jetzt nicht wehgetan. Oh Gott, Verletzung einfach nur am Tisch. Sie hat sich einfach nur am Tisch hier am Esstisch gestoßen. Das wär's jetzt noch. Du machst die wildesten Sachen und dann ist mir noch das Handy runtergefallen. Leute, jetzt ist ja hier durcheinander. So viel zum Thema Stille. Warte mal. So. So, also jetzt sind wir wieder sortiert. Okay, also die Frage war, kannst du dir vorstellen, noch mal mehr Zeit da auch zu verbringen in einem Kloster?
Ich werde auf jeden Fall noch öfter ins Kloster gehen, ja. Und eben da in See war ich auch davor schon öfter. Das war jetzt nicht mein erstes Mal. Aber ich habe noch 1-2 andere Klöster, die ich gerne besuchen wollen würde. Und ja, für mich ist es einfach ein sehr, sehr schöner Ruheort.
Gibt es Dinge, die du aus deiner Zeit im Kloster dann wiederum mitgenommen hast für deinen Alltag?
Voll. Also was ich tatsächlich in der stillen Woche festgestellt habe, eben, es wäre nichts für immer, sondern für mich ist wirklich dann auch wichtig, diese 7 Tage sind mega schön, sich zu finden und auch Batterien wieder aufzuladen. Aber für mich ist wirklich dann auch wichtig, wieder zurückzukommen und eben wieder meinem Ruf zu folgen.
Und der Ruf bedeutet?
Meinem Ruf des Sports, meinem Ruf, die Bühne des Sports nutzen. Und eben, ich hatte jetzt auch die letzten Monate mega viele Keynotes und Einladungen und Medientermine, wo ich eben genau darüber reden durfte. Und ja, dass ich wirklich auch das dann wieder machen darf, ist für mich ein ganz großes Geschenk.
Du nutzt deine Reichweite eben für viele Themen, die dir wichtig sind, für Themen, die andere inspirieren können und auch zum Beispiel für ein Thema, was die Hälfte der Bevölkerung angeht, worüber man viel zu wenig spricht. Ich weiß nicht, ob du machst gerade den Daumen hoch, gerade an das Gleiche denkst wie ich, aber was mir aufgefallen ist, du bist eine der Sportlerinnen, die ganz offen darüber redet, dass zum Beispiel auch der Zyklus ein wichtiges Thema ist im Trainingsplan.
Yes, amen.
So, warum hast du dich dazu entschieden, eben auch darüber ganz offen zu reden?
Ja, das war tatsächlich vor 6 Jahren. Ich habe davor hormonell verhütet und habe dann festgestellt, nee, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte einfach sehen, wie arbeitet mein Zyklus. Und bin dann umgestiegen und habe dann NFP gemacht. NFP ist eigentlich Zyklusbeobachtung, wo man dann eben ganz genau weiß, okay, wann hatte ich meinen Eisprung.
Das ist das mit dieser so Kalender-App und sowas, oder?
Ja, also ich mache das händisch. Da gibt es auch, also das ist ganz wichtig, dass man das gescheit macht, auch vor allem, wenn man es als Verhütungsmethode nutzen will. NFP nach Sensiplan heißt es. Das sind eben bestimmte Regeln und ist tatsächlich bei richtiger Anwendung sicherer als die Pille.
Hier nochmal kurze Zwischenmeldung. Wir sind kein medizinischer Fachpodcast. Wir reden hier nur aus persönlicher Erfahrung. Wenn es irgendwas gibt, was ihr für euren Alltag anwenden wollt, sprecht mit eurem medizinischen Fachpersonal. Das nur mal ganz kurz.
Auf jeden Fall. Es geht jetzt eben auch gar nicht um die Verhütung, sondern es geht darum, wie ich jetzt dieses NFP eben für meinen Sport nutzen kann und seitdem tue. Und ich habe dann eben festgestellt durch diese Zyklusbeobachtung, okay, eben da gibt es Phasen, da fühle ich mich einfach deutlich besser und da gibt es Phasen, da fühle ich mich einfach nicht so energetisch. Und dann habe ich mich eben auch viel über zyklusbasiertes Training informiert und habe dann eben auch angefangen, so zu trainieren. Natürlich in dem Rahmen, wie das möglich ist. Meine Wettkämpfe kann ich nicht verschieben. Ich kann auch nicht verschieben, wenn das Wetter gerade mega gut ist und nächste Woche soll es mega schlecht sein und wir müssen jetzt diese Woche nutzen. Aber es gibt dir wirklich eine Freiheit, es gibt dir ein ganz anderes Körperbewusstsein und vor allem eben im Krafttraining habe ich durch dieses zyklusbasierte Training einen enormen Kraftsprung erreichen können. Und dann habe ich aber eben auch angefangen, darüber zu reden, weil ich dann festgestellt habe, die wenigsten wissen was darüber. Auch andere Athletinnen, wo man eigentlich denkt, okay, Leistungssportlerinnen, die kennen ihren Körper, die wissen, was da abgeht. Aber nee, gar nicht. Also da gibt's ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf. Und das ist eben für mich auch voll, also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch eben darüber reden darf und dass ich auch darüber reden kann. Ich bin jemand, wenn ich mich dann für ein Thema interessiere, dann fuchse ich mich da voll rein. Dann lese ich voll viele Bücher darüber, dann eben auch zyklusgerechte Ernährung und so. Und es ist so faszinierend, wie viel man da machen kann und was da jeden Monat in unserem Körper abgeht. Also einfach nur ein Wunder eigentlich. Und das ist ja auch eben der Prozess, wo dann schlussendlich Leben entstehen lässt. Und vor allem im Sport, wo es ja wirklich um die letzten kleinen Prozentchen geht. Wie kann ich die letzten kleinen Prozentchen noch rausholen? Wo gibt's noch ein Puzzleteil? Mein Osteo sagt immer sehr gerne, wo finden wir noch ein Puzzleteil, das einfach in dein Puzzle passt? Mhm. Und für mich ist eben definitiv mein Zyklus da dafür zu nutzen, ein Puzzleteil, das sehr gut in mein Puzzle passt. Und ich glaube, es würde noch in viel, viele andere Puzzle passen, wenn man mehr darüber wissen würde und wenn man mehr darüber reden würde.
Man hat es zum Beispiel gesehen bei den letzten Olympischen Spielen. Da wurde dann tatsächlich mal bei einer Athletin im Interview anschließend darüber gesprochen, dass sie dann eben sagte, ja, sie hat gerade ihre Tage, auch deswegen hat sie das Gefühl, die Leistung wird nicht so ganz erbracht. Und so, dann merkte man nur, dass der Reporter am Seitenrand sich so dachte, okay, soll ich da jetzt noch näher nachfragen oder auch nicht? So ein leichtes, so ein bisschen beklemmendes Gefühl, wo ich mir denke, ist doch eigentlich so ein wichtiges Thema, das so viele angeht, dass eben vor allem Dingen auch bei genau diesen Fragen, wann kann ich Top-Leistungen erbringen und wann nicht, wie kann ich da vielleicht noch ein bisschen nachhelfen oder auch nicht, dass da so wenig drüber geredet wird, ist ja eigentlich krass.
Ja, und eben, wenn wir mehr darüber reden würden, dann würde der Reporter nicht mehr so sein, was soll ich jetzt machen und darf ich da jetzt noch was sagen, sondern dann wäre es einfach ein natürlicheres Thema. Das würde auch der absoluten breiten Bevölkerung helfen, sag ich, auch den Männern, wenn die mehr Bescheid wissen würden. Ja. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Und aber eben, ich glaube deswegen, wir müssen einfach immer mehr das Thema enttabuisieren und das einfach auch ansprechen, mutig sein. Und natürlich ist es nicht immer einfach und das ist nicht immer das schönste Thema. Aber eben, was du jetzt gerade angedeutet hast, wenn wir eben das wissen, können wir kleine Hilfsmittelchen auch finden. Was hilft mir, was hilft meinem Körper, wenn jetzt eben der Wettkampf an Tag X ist und ich bin da gerade an Zyklus Tag 2 und ich habe mega Krämpfe und mega Schmerzen. Was sind Tools, die ich finden kann, die mir nutzen?
Was würdest du sagen, was sind Tools?
Oh, ich bin da sehr tief drin, vor allem, weil ich auch eben doch ziemlich Zyklusprobleme habe. Also ich habe eine sehr, sehr schmerzhafte Menstruation leider. Da haut es mich echt immer so für 6 Stunden ungefähr aus dem Leben. Und da ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, so Schmerzen zu haben, sondern ein gesunder Zyklus ist ein angenehmer Zyklus, sage ich mal. Und bei mir ist es sicher auch eben der Leistungssport. Leistungssport ist ja auch nicht gesund. Also ich meine, da müssen wir nicht drum rumschwätzen. Vor allem so ein Sport. Und dementsprechend, jetzt habe ich mal.
Was sind dann eben die Tricks, wo du sagst, okay, jetzt ist gerade der Tag, an dem ich eigentlich nicht top abliefern kann, aber ich muss jetzt nun mal, weil jetzt ist zum Beispiel Olympia.
Ja, also für mich tatsächlich Rotlicht hilft sehr, sehr gut. Ich trinke jeden Tag Frauenmantelkrauttee, das schmeckt nicht so lecker, aber hilft. Dann eben, wenn es in Richtung Menstruation geht, trinke ich dann auch Schafgarbenkrauttee. Ich mache sehr gerne Umschläge. Ich habe jetzt ein neues Periodenbalsam gefunden, das heißt Löwetan. Das benutze ich ganz gerne. Und es sind eben so kleine Sachen, man hört ja auch ganz gerne von der 1%-Methode. Da geht es eigentlich mehr um Leistungssteigerung, aber da jetzt eben im Sinne von, was kann ich anwenden, das mich 1% besser fühlen lässt? Ätherische Öle funktionieren auch ganz gut. Und dann aber eben, wenn es gar nicht mehr geht, eben auch Schmerzmittel, aber ich bin nicht so ein großer Freund von Schmerzmitteln und habe auch die Erfahrung, dass es mir persönlich gar nicht so viel hilft. Aber ja.
Ey, Emma, auf jeden Fall wirklich toll, wie du die Leute inspirierst und wie offen du bei so vielen Dingen bist und wie mutig du bist, sowohl im Sport als auch in vielen anderen Bereichen. Das sagt auch deine Mama, denn die hatten wir noch nicht in diesem Podcast. Wir hatten schon deinen Papa, der gerade lustigerweise neben uns einen Kaffee macht. Hallo nochmal. Danke für die tolle Nachricht.
Ja, bitteschön.
Papa.
Jetzt kommt noch deine Mama hier in den Podcast.
Audiobeweis. Hallo Emma, hier ist die Mama. Und zwar finde ich an dir ganz toll, dass du so ein tolles Sonnenkind bist. Du hast Freude im Herzen, du hast immer ein Lachen auf der Lippe. Wenn du kommst, durchflutest du den Raum. Alle müssen dir gucken und alle gucken dir, wenn du einfach so eine Ausstrahlung hast, wo ich gleich jeder hat. Und was natürlich auch ganz toll an dir ist, deine Neugierde. Du fragst immer alles, du willst immer alles wissen. Seit du klein bist, fragst. Und das hat sich bis daher nicht verändert. Manchmal etwas nervig, aber meistens sehr inspirierend. Okay, behalte deine Neugierde und natürlich deine Freude im Herzen.
Das war deine Mama Eva.
Ja. Ja, das ist tatsächlich was ich liebe es zu lernen. Ich liebe es, neue Dinge herauszufinden. Und eben, wie ich vorhin auch gesagt habe, wenn ich irgendwie ein neues Thema finde, das mich fasziniert, dann wird gelesen, dann wird es angemarkt. Und
Machst du deswegen auch genau den Sport, der für viele andere jetzt gerade noch völliges Neuland ist? Die lernen den gerade kennen. Also wirklich Ski-Akrobatik. Du bist die deutsche Frau, die einzige deutsche Profisportlerin, die diesen Sport macht. Du bist die deutsche Nationalmannschaft. Das bist quasi nur du jetzt
ich
auch wieder.
Ich bin der Sport.
Genau, du bist dieser Sport. Ist es auch das ein bisschen das, was dich daran reizt an diesem Sport, dass du sagst, ey, komplettes Neuland, na dann probiere ich das doch mal für uns alle aus.
Ich habe da noch nie so bewusst darüber nachgedacht, aber kann natürlich schon sein, ja, jetzt wo du es so sagst.
Was würdest du dir denn für genau diesen Sport noch wünschen? Wir haben ganz am Anfang schon im Steckbrief auch von Conny gehört, dass du natürlich dir auch wünschen würdest, dass die Infrastruktur hinter diesem Sport irgendwie besser wäre. Was würdest du dir wünschen, wo dieser Sport in 5 oder in 10 Jahren steht?
Ja, wir haben jetzt über ganz, ganz viele gute Dinge gesprochen, gell? Und eine Sache, die eben mein Leben leider sehr erschwert, ist eben die Selbstfinanzierung, dass ich mich eben wirklich komplett selbst finanzieren muss. Mein Dachverband, der Deutsche Skiverband, unterstützt mich überhaupt nicht. Das heißt, ich finanziere meine 70 bis manchmal auch fast 100.000 im Jahr selbst. Das muss erstmal reinkommen.
Wie kommt das rein?
Eben durch Sponsoren. Ich bekomme natürlich auch Sporthilfe, aber eben das sind so 10.000 im Jahr, das hilft, aber es ist auch nicht ultra viel. Es ist tatsächlich so, letztes Jahr, ich hatte ja ein Weltcup-Podest in Kanada. Ich war die einzige Europäerin im olympischen Finale und ich bin im Minus rausgelaufen. Und das darf einfach nicht sein. Das darf nicht sein bei Athleten und Athletinnen, die ihr gesamtes Leben dem Sport unterordnen. Ich meine, ich gebe meinen Körper, ich gebe meine Seele, ich gebe meinen Kopf, ich gebe alles in diesen Sport und muss wirklich viel kämpfen. Auch eben die Tatsache, dass ich die Einzige bin, führt auch dazu, dass ich immer mit anderen Teams kooperieren muss. Wir haben jetzt ganz viel über meinen Papa geredet, aber er hat ja eben auch die Ballettschule, wo wir ja gerade drüber sitzen. Und kann die nicht einfach schließen, weil er muss auch unsere Familie ernähren. Und dementsprechend bin ich eben im Winter eigentlich immer mit anderen Teams unterwegs.
In Finnland zum Beispiel?
In Finnland zum Beispiel. Das war ganz lange die Schweiz. Das war dann ein Jahr die Ukraine. Und jetzt letztes Jahr war ich mit den Tschechen unterwegs. Und je nachdem ist die eine Nation halt ein bisschen teurer, die andere ein bisschen billiger. Das mache ich halt auch alles selbst. Also ich organisiere das alles selbst. Ich muss die gesamte Reiseplanung und Organisation selber machen. Und ich mache die komplette Sponsorenakquise und Betreuung auch selber. Und das ist natürlich, also eben Reiseplanung, Organisation ist aufwendig, wäre ein bisschen weniger aufwendig, wenn ich nicht immer aufs Geld gucken müsste. Weil ich muss natürlich gucken, wie komme ich am billigsten von A nach B nach C nach D nach E. Ist es jetzt billiger, den Flug einen Tag früher zu nehmen, der eben billiger ist, aber da muss ich vor Ort noch eben übernachten und ich kann vielleicht noch nicht im offiziellen Hotel übernachten. Wie komme ich dann von dem anderen Hotel zum offiziellen Hotel? Oder ist es vielleicht besser, einen Tag später zu fliegen, wo der Flug ein bisschen teurer ist, aber dann kann ich direkt ins offizielle Hotel. Und eben, das sind halt einfach, das ist einfach Zeit, das ist Energie, die fehlt im Training, die fehlt da, wo sie eigentlich investiert werden sollte.
Also, es müsste mehr Support geben, auf jeden Fall. Und wirklich Hut ab und vollsten Respekt, wie du alles stemmst die letzten Jahre. Und dann eben wirklich in der, ja, Top 10 der Besten in deiner Sportart auf der ganzen Welt bist. Also Emma, du bist wirklich super krass. Was du aus dem Sport fürs ganze Leben gelernt hast, gucken wir gleich drauf. Zum Schluss gibt's immer noch die Tradition, du darfst für die nächste Gästin, das ist Jessica von Bredow-Werndl, die Reitikone, eine Frage mitgeben. Welche Frage würdest du ihr gerne stellen? Dann nehme ich die nächstes Mal mit.
Was ist dein größtes Learning und was ist das, was dich am meisten entwickeln lassen hat durch deine Karriere?
Sehr gute Frage. Sehr smarte Frage. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, jetzt für dich, was würdest du sagen, sind so die, sagen wir mal, Top 3 Dinge, die du aus dem Sport fürs ganze Leben schon gelernt hast?
Auf jeden Fall kann ich hier jetzt natürlich die Standardwerte runterrattern, die eben.
Die ich gerade gesagt habe.
Disziplin, Leidenschaft, Herzblut, yeah. Das ist gar keine Frage. Es ist tatsächlich für mich mega schwierig, weil ich ja nicht weiß, was ich für eine Person wäre ohne den Sport. So wie wir jetzt da auch da sitzen, könnten wir nicht reden, wenn ich den Sport nicht hätte und wenn ich auch die ganzen Challenges auf dem Weg nicht hätte. Aber auf jeden Fall, was ich gelernt habe, ist, es gibt immer irgendwie einen Weg. Und jetzt eben ist in den letzten 2 Jahren noch die Dimension dazugekommen, Gott versorgt. Und er versorgt wirklich, auch wenn es manchmal schwierig ist, darauf zu vertrauen. Und diese Steine, die man wirklich, oder manchmal auch diese Berge, die man da erklimmen muss, das sieht man in dem Moment überhaupt gar nicht, was das für einen langfristigen Benefit hat. Aber danach irgendwie 5 Jahre später oder vielleicht auch nur ein Jahr später ist es so wundervoll zurückzublicken, was habe ich geschafft? Wer war ich vor einem Jahr? Und ich glaube, und jetzt sind wir bei dem Standardwert, ich glaube, diese Disziplin in allen Facetten des Lebens, die formt und die wird mich dann eben auch nach der sportlichen Karriere auf jeden Fall weiter formen und weiter begleiten. Und dann als drittes vielleicht, dass es einfach unfassbar wertvoll ist, ein Supportsystem zu Hause vorzufinden. Und das ist wahrscheinlich auch was sich für mich noch viel erleuchteter anfühlt, einfach weil ich wenig Unterstützung im Sport selber erfahre, beziehungsweise das stimmt nicht, das darf ich so nicht sagen. Ich habe ganz, ganz viel Unterstützung erfahren von Menschen, die mir eigentlich keine Unterstützung schuldig gewesen wären. Ich habe ganz lange mit dem Schweizer Bundestrainer zusammengearbeitet, der ganz viel für mich gemacht hat. Das hätte er nicht machen müssen. Und das sind aber eben halt Marker, die dann rausstechen, weil eben so dieses normale Supportsystem, das eigentlich normal ist, halt bei mir nicht existent ist und halt total, ja, eigentlich tot, fast. Und da dann aber ja auch immer dieser Kampf, können wir nicht vielleicht jetzt, ja. Und dementsprechend ja dieses Supportsystem, dass man das wertschätzt und dass man das sieht. Und jeder hat Menschen oder Dinge um sich herum, die einen unterstützen. Und manchmal muss man einfach irgendwie so ein bisschen den Blickwinkel verändern, um das auch sehen zu dürfen.
Emma, das war wirklich auf ganz vielen Ebenen super spannend, mit dir zu sprechen und mal einen Blick in deinen Sport, aber ja wirklich auch in dein Seelenleben zu bekommen. Deswegen nochmal ein finales Dankeschön von uns. Und von dir noch ganz zum Schluss, so beenden wir immer den Podcast, bitte vervollständige folgenden Satz. Ohne Sport wäre mein Leben
weniger bunt.
Sportschau F. Podcast von WDR 5.
Und zum Schluss gibt es noch eine Podcast-Empfehlung von mir für euch. Dieses Mal empfehle ich euch den Podcast 7 Tage wach. Bei den vielen Themen, die die Journalisten Christoph Schrag und Hendrik Schröder auf dem Schirm haben, da habe ich wirklich ein bisschen das Gefühl, die schlafen nie. Jede Woche bringen sie euch auf den neuesten Stand in puncto, ja, alles, was aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für euch wichtig und relevant ist. Der Podcast, das sind zwei Freunde, zwei Meinungen, ein News-Format, wo sie 7 Tage in 30 Minuten zusammen. So viel zu den Zahlen. Ich persönlich finde, den Podcast könnten Sie auch einfach die sprechenden Zeitraffer nennen. Aber Sie haben sich für 7 Tage wach entschieden. Findet ihr bei ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. 7 Tage die Woche.